Herzlich willkommen zu Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute spreche ich mit Mareike Lehmann. 15 Jahre lang hat sie Karriere gemacht, Führungsverantwortung übernommen und auf den nächsten Schritt hingearbeitet, bis eine einzige Frage alles verändert hat. Willst du das eigentlich wirklich? Heute begleitet Mareike Führungskräfte, Gründerteams und Unternehmen dabei, Konflikte zu klären, besser zu kommunizieren und die eigenen Bedürfnisse nicht länger zu übergehen. Und genau darüber sprechen wir und warum Konflikte oft genau dort beginnen, wo wir uns selbst aus dem Blick verlieren. Auf die Plätze, sichtbar, los! Liebe Mareike, hallo, ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen. Ich freue mich immer, wenn wir zusammen sprechen, aber heute ganz besonders hier im Femvisible Podcast. Herzlich willkommen.
Wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch. Danke, Kerstin.
Ja, Mareike, du hast kürzlich auch bei uns in der Growth Academy einen tollen Vortrag zu Konflikten gehalten, beziehungsweise eine ganze Masterclass. Die kam auch richtig gut an. Du warst jetzt mehrmals auch zu dem Thema auf Bühnen unterwegs. Umso mehr freue ich mich, dass du auch heute ein bisschen mehr über deine Arbeit erzählst, wie du vielleicht auch dahin gekommen bist. Und als erstes interessiert uns natürlich auch von dir, was ist so ein Aha-Moment in deinem Leben, der vielleicht eine Wendung gebracht hat, der dich vielleicht auch dahin gebracht hat, wo du heute bist? Lass mal hören.
Ah, das ist echt eine super Frage zum Einstieg. Und zwar, wenn ich drüber nachdenke, was war der Aha-Moment? Es gab in meiner Festanstellung, ich war zuletzt Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, und es gab jemand im Leitungsteam, mit dem ich tatsächlich auch immer mal wieder Konflikte hatte. Und genau über denjenigen habe ich mein Denken einfach verändert, weil der war Mitglied im obersten Leitungskreis und ich war auch Director Marketing in dem Fall, in dem Unternehmen, und war quasi immer als Gast in diesem Leitungskreis geladen. Und man hat mir immer in Aussicht gestellt, irgendwann bist du die erste Frau in diesem Leitungsteam. Streng dich an, ja. Und ich habe mich angestrengt und alles gemacht, aber irgendwie hat's nie geklappt, noch eine Stufe höher zu kommen. Und das zieht sich so ein bisschen als roter Faden durch mein ganzes Festanstellungsdasein. Naja, und dann habe ich mit diesem Kollegen, der sehr zielstrebig und sehr karriereorientiert ist, darüber gesprochen. Und dann hat er was ganz Interessantes zu mir gesagt und hat mir folgende Frage gestellt: Mareike, ganz ehrlich, willst du das wirklich? Also willst du wirklich ins Top-Top-Management? Und dann war ich so, ja klar will ich dahin. Und war so ein bisschen irritiert und bin dann nach Hause gefahren. Und naja, und dann habe ich mich mal ganz ehrlich und offen mit mir selber mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und die Antwort war, nee, das will ich nicht. Da renne ich jetzt über 15 Jahre hinterher, aber ich möchte eigentlich was ganz anderes. Und zwar wirksam sein.
Und wie ist er überhaupt auf die Frage gekommen? Also wieso hat er dich das gefragt? Weil er das Gefühl hatte, dass du das nicht möchtest? Oder wie kam es zu diesem Gespräch oder was war der Punkt?
Wir haben uns öfter mal ausgetauscht über unsere Karrierewege und er hat einfach in dem Unternehmen eine ganz steile Karriere hingelegt. Ich glaube, der ist mittlerweile auch Prokurist und hat alles in diese Karriere gesetzt. Also der hat alle Ziele, die er hatte, so ist es bei mir angekommen damals, waren ausgelegt darauf, wie komme ich an die Spitze von diesem Unternehmen. Und der hat dort als Werkstudent angefangen. Der war auch bestimmt über 10 Jahre jünger als ich, ja. Also wirklich so eine Karriereleiter, wie sie im Bilderbuch steht. Und ich war immer so fasziniert, wie er das macht. Und hat sich auch oft sehr geöffnet und hat gesagt, er bereitet sich immer ganz konkret auf alle Termine strategisch vor. Er weiß genau, was kommt. Er weiß genau, was er sagt. Er weiß genau, wo er hin will. Er hat genau ein Zielbild und er will ins Top-Management. Und und so kamen wir dahin. Und dann haben wir oft darüber gesprochen, weil er anfangs auch als Gast in diesem Leitungsteam eingestiegen ist.
Ja.
und hat dann gesagt, ja, ich verstehe dich, Mareike, mir ging es am Anfang genauso, aber ich habe einfach alles dafür getan, alles. Während ich ja immer dachte, ich mache auch alles dafür, ich bin ja total fleißig und mache alles und mache Überstunden, pipapo. Genau, und so kam es eben zu der Frage.
Okay. Und dann hast du für dich entschieden, und vielleicht war das intrinsisch auch schon da, weshalb du auch da nicht die Leiter hochgeklettert bist, dass du das gar nicht willst oder dass es gar nicht deine Erfüllung bringt oder weiß ich nicht, was du da so gefühlt hast. Erzähl mal, wie ging es denn dann für dich weiter oder stell dich mal vor, was du eigentlich heute machst und vielleicht kannst du da nochmal anknüpfen, wie es dann für dich weitergegangen ist.
Ja, das mache ich gerne. Ja, interessanterweise war mein ganzes Berufsleben eigentlich so, würde ich sagen, so ein bisschen größerer innerer Konflikt für mich. Ich hatte immer gute Positionen, ich habe über 15 Jahre als Führungskraft gearbeitet und wie gesagt, ich war dort auch Marketing Director. Das heißt, in anderen Augen habe ich wahrscheinlich auch eine steile Karriere hingelegt, ja, aber in meiner eben nicht und bin so einer Illusion nachgerannt, beziehungsweise ich bin gar keiner Illusion nachgerannt, sondern ich hatte gar kein Ziel, ja. Mhm. Also ich hatte kein konkretes Ziel, was will ich überhaupt machen? Was macht mir überhaupt Spaß? In all meiner, also in jeder beruflichen Station haben sich für mich Situationen dargeboten, die ich dann dankend angenommen habe, aber nie proaktiv. Ne? Mhm. Und ja, und diese Frage hat mich dann eben zum Nachdenken gebracht, was will ich überhaupt? Und ich habe viele Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet, unter anderem, und habe dort das ganze Trainings- und Beratergeschäft kennengelernt. Und das war eigentlich mein Herzensthema, ja. Also dieser beratende Training-Workshop-Aspekt, mit Menschen, mit Teamdynamiken zu arbeiten, Menschen, Unternehmen auf ihrem Weg, auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten. Und den habe ich aber nie so wirklich verfolgt. Und infolge dieses Gesprächs kam dann noch Corona und dann hat es den Anstoß gegeben, boah, ich muss jetzt was tun, ich bin jetzt Mitte 40, so möchte ich nicht weitermachen. Ich war auch wahnsinnig unterfordert in meinem Job. Also andere würden sagen, das war so eine Art Bore-out. Also ich war maximal erschöpft vom Unterfordertsein, weil ich nicht in meiner Kraft gearbeitet habe. Und dann habe ich beschlossen zu Corona, ich muss was tun, damit ich unabhängig werde von der freien Wirtschaft. Und habe eine systemische Ausbildung gemacht. Und das war so der Wendepunkt für mich.
Okay. Das heißt, du hast gekündigt und hast dann eine systemische Ausbildung gemacht. Und warum hast du gedacht, das hilft dir jetzt? Oder hast du gesagt, ich mache diesen Job weiter und mache nebenher diese Ausbildung mit welchem Ziel dann? Also welches Zielbild hast du denn gefunden?
Genau, ich habe die systemische Ausbildung gemacht und es war für mich ein absoluter Gamechanger in meiner ganzen Art zu denken, zu handeln. Das ist für mich so eine Grundhaltung, die sich jetzt in mein Leben integriert hat. Dieser systemische Ansatz, es ist Beratung, ohne Ratschläge zu geben. Und als Expertenberaterin aus der Unternehmensberatung konnte ich mir sowas einfach nicht vorstellen, weil jeder von uns liebt es irgendwie zu unterstützen und Ratschläge zu geben und ist auch irritiert, wenn die Ratschläge nicht ankommen. Das ist was ganz Normales. Aber die Frage ist, ob so Ratschläge dann auch nachhaltig sind. Und das alles habe ich in der Systemik gefunden. Und ich hatte nie den Plan, mich selbstständig zu machen. Aber ich habe ja gerade schon erwähnt, ich war so unterfordert in meinem Job und er hat mir einfach nicht Spaß gemacht. So, dass in der Ausbildung kam dann eins zum anderen. Ich konnte dann gar nicht mehr anders, als zu sagen, hey, ich muss mich in irgendeiner Form selbstständig machen.
Okay. Das heißt, heute bist du selbstständig als was genau? Und erzähl uns, wie ist deine Gründung gelaufen?
Ja, total spannend. Ich bin heute Expertin für Kommunikation und Konfliktklärung. Besser gesagt für bedürfnisorientierte Kommunikation und eben Konfliktklärung.
Das musst du uns erklären. Was ist das?
Genau, ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich habe ja als systemischer Coach und Berater angefangen. Das war meine Ausbildung damals in Augsburg. Und ich war so fasziniert davon, dass mir klar war, in dem Feld will ich arbeiten. Und ich habe dann angefangen, in der Teilselbstständigkeit Arbeitssuchende und Menschen in Umorientierung zu begleiten. Ja. Das war so mein Brot- und Butter-Job, also wie, so eine Art Karriere-Coaching, Karrierebegleitung. Und schon, also das lief nicht super, aber mir war klar, das ist nicht das, was ich langfristig machen will, sondern es kamen immer wieder Konfliktthemen auf und die haben mich immer wieder begeistert. Und so kam eins zum anderen, dass ich dann sehr schnell gesagt habe, ich wollte ja auch schon immer eine Mediationsausbildung machen. Dann habe ich die Mediationsausbildung gemacht und das hat mich ebenso fasziniert. Und so konnte ich dann mir ein zusätzliches Standbein zu dieser systemischen Beratung aufbauen, eben mit Konflikten zu arbeiten. Und genau, die ersten 4 Jahre, ich muss auch so lachen, weil du sagst, das musst du uns erklären, stand in meinem LinkedIn-Profil, die ersten paar Jahre, nicht 4 Jahre, so lang ist noch gar nicht, standen immer meine Titel drin, ja, systemischer Coach, systemischer Berater, Mediator, Business-Moderator, alles, was ich gemacht habe, so impostermäßig dachte ich, ich muss der Welt zeigen, welche Zertifikate ich habe. Und heute kann ich mit voller Stolz eben sagen, ich bin Expertin für Kommunikation und Konfliktklärung, weil wenn ich nochmal alle Jahre Revue passieren lasse, mit allen 1:1 Coachings, mit Führungskräften, mit denen ich gearbeitet habe, mit den Teams, ging es immer um Kommunikation und Konflikte. Ja. Und alle Geschichten haben eigentlich bei einem selber angefangen. Bei der Kommunikation, wie gehe ich mit mir um, und beim inneren, leisen Konflikt, der dann groß geworden ist. Und ja, ich liebe dieses Thema und außer es sind meine eigenen Konflikte, muss ich dazu sagen. genau, die habe ich nämlich auch. Auch Mediatoren haben Privatkonflikte. Nee, aber ich liebe die Verbindung in Konfliktsituationen, wenn wir auf die Gefühlsebene gehen und über die Gefühle, Bedürfnisse sichtbar werden, aber da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Und dann entsteht dieses Miteinander, diese Verbindung in Konfliktparteien. Dieser Moment, das ist für mich ein ganz großer Zauber. Ja, der ist richtig, richtig gut. Und das ist mein Antrieb. Ja.
Okay, nochmal vielleicht in einem Wort. Wie hast du das genannt, was du tust vorhin? Was hast du nochmal gesagt?
Expertin für Kommunikation und Konfliktklärung.
Ja, und da hast du noch mal über bestimmte Konflikte gesprochen, ne?
Die inneren Konflikte.
Ja, okay. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du bist Expertin für Kommunikation und Konfliktklärung, wie muss ich mir so deinen Alltag vorstellen? Was ist sozusagen Inhalt dessen, was du da tust?
Ich kann als Beispiel, habe ich jetzt letzte Woche ein Auftragsklärungsgespräch gehabt mit einem Geschäftsführer, der mich buchen möchte für eine Klausurtagung seines Leitungsteams. Ja, da geht es um die gemeinsame Führungsphilosophie, gemeinsame Werte, wie wollen wir sein, wie wollen wir miteinander kommunizieren. Und das ist ein ganz großer Bestandteil meiner Arbeit. Also da geht es ja viel um Kommunikation. Und in dem Gespräch ist rausgekommen, dass 2 der Führungskräfte einen Konflikt zum Beispiel haben. Ja. Und dann habe ich gesagt, boah, es wird halt spannend, wenn wir den Konflikt vorher nicht bearbeiten. Und deswegen war klar, wir machen dort zum Beispiel erst eine Mediation und gehen dann, wenn dieser Konflikt geklärt ist, ich sage ganz bewusst geklärt, weil manchmal lassen sich Konflikte auch nicht lösen, aber wichtig ist, dass Klarheit entsteht, erst dann können wir in die Klausurtagung gehen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Oder es gibt große Teams, die haben Konflikt mit ihrem Vorgesetzten. Da werde ich dann gerufen und dann machen wir eine ganz große Teammediation. Letztens habe ich eine gemacht mit 20 Leuten. Wow. Da waren wir dann allerdings zu zweit, weil das kann man alleine nicht stemmen, genau. Oder im 1:1. Ich begleite viele Führungskräfte. Ich habe gerade so 6 Führungskräfte, die ich parallel begleiten darf. Und ja, die haben verschiedene Konflikte. Konflikte mit Delegieren, die alles selber machen. Oder Konflikte in die erste Führungsposition zu kommen und die ecken immer wieder an. Und da gehe ich ganz stark in die Arbeit. Ja, was ist wichtig als Führungskraft? Wer bin ich? Wie ticke ich? Wie wirke ich?
Mhm. Genau. Also es geht nicht nur darum, Konflikte zwischen Menschen zu klären, sondern auch Menschen dabei zu begleiten und sie zu enablen, die Konflikte im Alltag vielleicht gar nicht erst aufkommen zu lassen oder auch selbst zu klären.
Genau, genau. Im Großen kann ich eigentlich sagen, und das fasziniert mich so an diesen ganzen, an der Konfliktthematik, wir Menschen wir haben so Scheuklappen auf und wir denken immer, wir gehen immer von uns aus. Also meistens gehen wir von uns aus und denken, hey, das ist doch alles logisch. Und wir hängen in unserer Logik fest und machen die zur allgemeingültigen Logik und denken, die muss für alle gelten. Wir vergessen aber dabei, dass jeder anders tickt, mit anderen Werten, mit anderen Prägungen. Und jeder hat eine eigene Logik. Und jede Logik ist weder richtig noch falsch, die ist einfach da. Und wenn das ist so das Grundverständnis, das ich immer schaffe, auch mit Führungskräften, dass es ganz wichtig ist, die eigene Logik nicht zur universell gültigen Logik zu machen, weil wenn ich das tue, dann habe ich riesen Konfliktpotenzial im Team und als Einzelperson.
Das heißt, du trainierst mit deinen Coaches oder Kunden, wie sie quasi Perspektiven zulassen oder dass die eigene Perspektive nicht das ist, was gegebenenfalls die Realität ist oder für jeden die Realität ist. Oder wie muss ich mir den Grundsatz da vorstellen?
Genau, also eigentlich finde ich es ganz schön, wie du es ausgedrückt hast. Ich trainiere, andere Perspektiven zuzulassen. Und ich helfe meinen Klienten und Klientinnen auch die erstmal, und es ist auch ganz wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Mhm. Ja, und ich finde immer folgenden Spruch ganz schön, da habe ich auch Postkarten gemacht. Erst Selbstempathie, dann Fremdempathie. Also, und ich muss bei mir anfangen zu schauen, wie fühlt sich das gerade an, was habe ich für ein Bedürfnis. Und dann muss ich aber gleichermaßen die gleiche Empathie für mein Gegenüber aufbringen. Gerade jetzt, wenn ich Gründerteams habe oder wenn ich Führungskräfteteams habe oder auch in großen Abteilungen. Es geht einfach nur gemeinsam und dafür brauche ich in Summe Empathie, um die Welt der anderen mit den eigenen Augen zu sehen. Aber vorerst muss ich mich kennen, ja.
Und sag mal, jetzt klingt es ja erstmal so, oder vielleicht haben wir auch alle ein bisschen so den Anspruch, am liebsten sind wir ja in Harmonie, ja. Am liebsten würden wir ja wollen, dass wir uns mit allen Menschen verstehen. Und vielleicht auch der People-Pleaser in uns möchte, dass alle uns gut finden. Sind denn Konflikte notwendig? Ist dieses People-Pleasing überhaupt, also wir wissen, dass es nicht so besonders gesund ist, aber wie viele Konflikte brauchen wir eigentlich im Leben und wie viel People-Pleasing brauchen wir, um eine gute Führungskraft zu sein?
Ja, ist total interessant. Ich habe da letztens auf einem Festival in München bei M-Stories einen Vortrag zu gehalten über vom People-Pleaser zur Konflikt-Queen. Das war in dem Fall ein Event für Frauen, halte ich aber auch für verschiedene Geschlechtergruppen. Und da geht's einfach genau darum, was du gerade gesagt hast, People-Pleasing, vom Ja-Sagen, obwohl man eigentlich Nein meint. Und dieses People-Pleasing, das ist ja, also ich finde diesen Ausdruck, der hat ja eine ganz positive Absicht, ja. Mhm. Ich will Harmonie, ja. Mhm. Und als People-Pleaser will ich ja auch irgendwo dazugehören. Aber als People-Pleaser will ich auch irgendwo Konflikte vermeiden. Also, weil ich ja ständig danach strebe, in Harmonie zu leben. Ja. Die Konsequenz davon ist, dass ich ständig im Außen bin. Also ich bin Meister, Meisterin darin, andere zu lesen, was sie brauchen können oder was sie brauchen könnten, um quasi glücklich zu sein. Und ich vergesse aber oft mich darüber. Ja. Und es funktioniert kurze Zeit vielleicht ganz gut, aber irgendwann merke ich halt so, boah, ich bleib auf der Strecke, weil während vielleicht andere für sich einstehen, tue ich das als People-Pleaser eben nicht, weil ich immer zuerst an andere denke. Und genau dann passiert es, dass ich meine eigenen Bedürfnisse übergehe. Und ja, also People-Pleasing, ich würde mal, eigentlich brauchen wir kein People-Pleasing, wir brauchen einfach Empathie. Ich würde dir dieses Wort durch Empathie, Fremdempathie als Führungskraft, weil du ja gefragt hast, wie viel People-Pleasing braucht man als Führungskraft. Ich würde sagen, ehrlich gesagt, brauchst du kein People-Pleasing, sondern du brauchst Empathie für dich selber und für andere.
Wenn du dein Thema siehst im Hinblick auf andere UnternehmerInnen und Selbstständige, wo würdest du da zum Einsatz kommen sozusagen?
Jetzt zum Beispiel in Gründerteams. Es ist total spannend. Da begleite ich ja auch einige Gründerteams. Da finde ich es zum Beispiel ganz wichtig, erstmal bei sich selber anzufangen. Ja, was sind meine Triggerpunkte? Was bringt mich so wirklich auf die Palme? Das klingt jetzt ein bisschen banal. Warum sollen wir uns darüber unterhalten? Aber es ist hinter jedem Triggerpunkt hängt ja auch so ein Wert, der vielleicht verletzt wird oder in dem Fall auch ein Bedürfnis, das verletzt wird. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist total wichtig, und das meine ich mit der Selbstempathie, erstmal zu schauen, was ist mir wichtig, für welche Werte stehe ich und was nervt mich wahnsinnig. Ja. Und das im Gründerteam zum Beispiel in dem Fall, sich gegenseitig mitzuteilen und auszuarbeiten, ist enorm wichtig, um dann zu sagen, meine Werte sind richtig, auch meine Bedürfnisse, denn Bedürfnisse sind nicht verhandelbar, das ist auch ganz wichtig, genauso wenig wie Gefühle, ja. Aber der Weg, wie ich die erreiche, der ist flexibel und das geht halt nur, wenn wir im Gründerteam zum Beispiel in dem Fall darüber sprechen, was sind deine Werte, was sind deine Triggerpunkte, was ist dir wichtig und was sind deine Bedürfnisse, und vielleicht habt ihr drei unterschiedliche Bedürfnisse und die müssen aber gleichermaßen gestillt werden. Und deswegen, und das mache ich mit Gründerteams, mit Führungskräfteteams, wie jetzt auch bei der Klausurtagung, dass man sich einfach besser kennenlernt. Das, also, da fängt es an eigentlich, ja.
Wenn du sagst, du hast auch Einblicke beispielsweise in Gründerteams, Führungskräfteteams, was macht so ein Team wirklich erfolgreich? Du sagst es gerade schon, Werteabgleich und so weiter, aber wo siehst du vielleicht auch einen Unterschied zwischen erfolgreichen Teams und weniger erfolgreichen Teams, gerade im Hinblick auf dein Thema? Mhm. Wie weit beeinflusst es den Erfolg?
Also ich finde es zum einen, in meiner Beobachtung sind Teams dann erfolgreich, wenn sie gelernt haben, miteinander zu sprechen. Und zwar, da sind wir jetzt wieder beim Thema gewaltfreie Kommunikation, die mich natürlich täglich begleitet, dass wir nicht in die Wertung gehen, sondern in die Beobachtung. Aber ganz wichtig, auch diese teilen. Wenn uns irgendwas aufregt, dass wir Gefühle benennen und vielleicht die Bedürfnisse, die verletzt sind, und dann uns gegenseitig es schaffen, Wünsche zu äußern und dem anderen so die Chance zu geben, zu kooperieren. Weil wenn ich im Team nicht über meine Bedürfnisse spreche, nehme ich den Menschen die Chance zur Kooperation. Und dann beginnt der Konflikt leise im Hinterkämmerchen. Dann hole ich mir Gleichgesinnte, da muss ich mein Selbstwert stärken, indem ich mit anderen über andere spreche. Und gute Teams, die haben sich Reflexionsräume geschaffen, aber erstmal haben die einen kompletten Bedürfnisprozess durchgemacht miteinander. Ja.
Interessant. Spannend. Ich glaube, wir könnten darüber noch sehr, sehr lange sprechen. Das ist wirklich ein interessantes und spannendes Feld. Du hast mich schon. Trotzdem mit Anbetracht auf die Zeit. Wenn du, also kommen wir vielleicht nochmal auf ein anderes Thema. Du hast für dich auch die Bühne entdeckt. Du hältst Vorträge, du bist Speaker, und unser Thema hier bei FM Visible ist ja auch immer das Thema Sichtbarkeit. Vielleicht können wir dazu noch zwei, drei Worte sagen. Wie geht's dir auch mit dem Thema dich sichtbar machen? Wie hast du den Weg dahin gefunden und was macht das Thema mit dir?
Ist auch eine total gute Frage. Gerade bei Gründern, Selbstständigen ist es extrem wichtig, sichtbar zu sein. Und heutzutage, auch wenn viele genervt sind von Social Media, ist es natürlich extrem einfach, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist aber, darüber zu sprechen, wer ich bin und was ich kann. Und da sind wir wieder dabei. Dazu muss ich aber wissen, wer ich bin und was ich kann. Und ich muss meinem, und das hören wir ja auch so oft, ich war letzte Woche auf einem Vortrag über Imposter-Syndrom. Ja? Und da hat eine Gründerin gesagt, irgendwie hat sie in der Festanstellung nie Probleme gehabt, zu sich zu stehen und zu sagen, wie toll sie ist und sich Bühnen zu suchen. Aber erst, seitdem sie selbstständig ist. Und dazu kann ich sagen, hey, aber wenn du das jetzt nicht machst, Wenn du jetzt nicht für dich einstehst und präsent bist, egal was andere sagen, dann wird es jemand anderes machen. Und dann schnappt dir jemand anders den Auftrag weg. Das heißt, also, und das finde ich eigentlich, also, long story short, wenn du es nicht machst, macht es jemand anders. Und der nimmt dir den Umsatz, den du brauchst, um langfristig zu existieren. Ich finde, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und das, ja.
Ja. Das heißt, für dich hast du entschieden, du gehst in die Sichtbarkeit. Ich sehe ja sehr viel Content bei dir, sowohl über WhatsApp, wie heißt es, Status-Stories, Instagram machst du, LinkedIn machst du. Mal aus dem Nähkästchen geplaudert, bringt's was?
Also, es bringt irgendwann was, aber du musst dranbleiben. Ja. Okay. Und was es konkret bringt, ich habe Anfragen darüber, ich bin darüber bei mehreren Unternehmen mittlerweile in Trainerpools, die meinen Content gesehen haben, die mich vielleicht von früher kennen und sagen, hey, boah, jetzt, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, was du alles machst, und wir verjüngen gerade unseren Trainerpool, ja. Dein ganzes Netzwerk, deine Bekannten und Freunde auch aus dem Privatbereich ist auch ebenso wichtig, weil die arbeiten auch alle in Firmen und können dich weiterempfehlen. Und ja, und ich würde sagen, die Summe bringt halt was, weil wenn du nichts machst, wirst du dich auch nicht bewegen. Du musst einen Schritt gehen und du musst, ich sag immer, verschiedene Schritte gleichzeitig tun, falls mal einer nicht so gut funktioniert. Also genauso wie ich auch jedem empfehle, ein bisschen, also verschiedene Angebote oder ja, Säulen zu haben, auf denen dein Unternehmen steht. Und genau, ein großes Sichtbarkeitsthema war eben von mir das Speaking. Und das ist ganz super wichtig, ja, um dich auch immer wieder selber zu reflektieren, für was stehst du, über was möchtest du sprechen.
Okay. Vielleicht so eine letzte Frage an dich. Wenn du so einen guten Tipp aus deiner jetzigen Erfahrung, sowohl als Selbstständige als auch als Trainerin hast, welchen würdest du auf jeden Fall weitertragen wollen?
Bleib bei dir.
Und drei Worte, bleib bei dir.
Ja, bleib bei dir, genau.
Finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss, und ich finde, ich kann das sehr gut bei dir beobachten, dass du sehr stark bei dir bleibst, wie du auch mit Passion über dein Thema sprichst und damit auch aus meiner Sicht eine hohe Glaubwürdigkeit erlangst für Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Mareike, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank fürs Mini-Coaching zum Thema People-Pleasing und Konflikt in dieser Folge. Finde ich wirklich toll, und es lohnt sich, dir zu folgen. Und natürlich lohnt es sich, jederzeit in Kontakt zu treten, wenn es um das Thema Konflikte geht, im weitesten Sinne. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein durfte.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.